Hallo und herzlich willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Vajan Engesser. Hallo Vajan, schön, dass du da bist.
Hallo Carola.
Hi. Vajan hat bei der VGF vor vielen Jahren eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht. Heute gehört er zu unserem DTC-Projektteam, koordiniert zerstörungsfreie Prüfungen und hat die ersten 3D-Drucker in unsere Werkstatt gebracht. Wer jetzt denkt, DTC, zerstörungsfreie Prüfungen, 3D-Drucker, der ist hier genau richtig, denn das lassen wir uns heute alles mal von Vajan erklären. Vajan, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin sehr fasziniert von deinem 3D-Drucker-Projekt. Was genau macht ihr denn in der Werkstatt mit diesen Druckern?
Wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Angefangen hat das mit einem ganz ordinären Gerät und wir machen vorrangig so Steckerabdeckung. Also wenn wir Drehgestelle ausbinden oder auch Container und Einbauräume, dann machen wir Abdeckung da drauf. Einfach nur, dass dort keine mechanischen Teile kaputt gehen. Also ich sag mal, wenn da irgendwas gegenfällt, dass keine Pins sich verbiegen und auch bei Waschen von Drehgestellen, dass keine Feuchtigkeit in die Stecker eindringen kann.
Okay. Und die Idee kam ja von dir, ne? Dass ihr überhaupt diese 3D-Drucker aufgebaut habt.
Genau. Ursprünglich hatte ich mich irgendwann mal die Frage gestellt, warum haben wir das nicht? Das Unternehmen ist ja so groß und gerade die Werkstatt ist so groß und das wird gar nicht gemacht. Und dann hatte ich das mit dem Chef besprochen, Alexander Fischer, und er hat gesagt, ja, dann bestell doch mal so ein Gerät, weil das jetzt auch nicht die Welt gekostet hat und von da an ist das so langsam losgerollt.
Und habt ihr da von heute auf morgen gleich losgelegt oder hast du erstmal angefangen, das zu testen? Wie war da der Einstieg in das Thema?
Im Prinzip, ja, erstmal als Musterbeispiel so eine Holzschelle. Ja, das sind Schellen, die Kabel halten und Leitungen und die werden bei uns noch aus Holz gefertigt. Um überhaupt mal zu zeigen, was so ein Gerät kann, habe ich erstmal so ein Teil daheim Probe gedruckt und habe das mal mitgenommen, dass man auch mal was in die Hand nehmen kann. Mhm. Weil ansonsten kann man sich das vielleicht schwer vorstellen, wie das aussieht. Und dann haben wir eigentlich schon angefangen mit diesen Steckerabdeckungen zu machen. Weil das ein Thema ist, die kann man natürlich ganz regulär vom Hersteller holen, dann sind das aus Alu-Druckguss und die kosten aber ihren Preis. Und das lässt sich mit einem sehr geringen Aufwand reproduzieren über 3D-Druck.
Okay. Und was würdest du sagen, ist der größte Vorteil Preisersparnis oder gibt es da auch noch andere Sachen, die euch das Leben jetzt leichter machen mit den 3D-Druckern?
Also im ersten Schritt ist es Preisersparnis, aber auch Flexibilität. Also ein Teil, was ich vor einem Bestellzyklus zuordnen muss, das kann ich jetzt zeichnen und selber drucken. Okay. Natürlich, es gibt schwierige Teile, da ist das mit dem Schnellzeichnen jetzt mehr ein theoretischer Wunschgedanke. Ja, und auch mal so ein Druck, der funktioniert nicht so auf Anhieb, das muss man sich auch eingestehen. Ja, manchmal hat man einen Teller Spaghetti gedruckt und nicht irgendwie was Fertiges. Aber irgendwann klappt es in aller Regel und man hat ein fertiges Teil in der Hand, was man auch benutzen kann.
Okay, und diese Zeichnungen, machst du die oder wer macht die bei euch?
Vorrangig mache ich die, aber auch Kollegen aus dem technischen Büro sind mittlerweile dabei und konstruieren und zeichnen. Und dann wird das in den Drucker geladen, geht los.
Okay. Du hast schon gesagt, den Chef hast du schnell im Boot gehabt. Wie ist es mit den Kolleginnen und Kollegen? Haben die sich auch schnell damit angefreundet, dass ihr jetzt 3D druckt?
Ich sag mal 50-50. Es gibt natürlich immer Leute und Personen, die dann sagen, okay, was Neues, und neu ist natürlich erstmal schlecht. Ja, die Erde ist eine Scheibe und da bleiben wir auch dabei. Aber nein, viele nehmen das jetzt auch an. Viele kommen aus der Werkstatt und sagen, oh, wir haben da ein Problem oder wir bestellen zum Beispiel einen Teil und brauchen aber nur zum Beispiel ein kleines Gehäuse davon und nicht diese komplette Einheit. Einzeln kann man das aber nicht kaufen. Und da kommen die Kollegen und fragen, kann man das drucken?
Ah ja, cool.
In aller Regel kann man das drucken. Manchmal macht es natürlich auch keinen Sinn, weil das Teil zu komplex ist oder es ist vielleicht auch sicherheitsrelevant und dann können wir das nicht drucken.
Mhm. Okay, das heißt, wenn das irgendwo weiß ich nicht, zertifiziert sein muss oder so, genau, dann könnt ihr das nicht einfach nachdrucken.
Genau, also zum Beispiel Metallteile ist so ein klassisches Teil, was man drucken kann. Allerdings haben wir so einen Drucker nicht und das ist auch enorm. Aber das sind Teile, wenn wir die zum Beispiel in die Bremsanlage einsetzen würden, das funktioniert einfach nicht. Das müssten wir zertifizieren lassen und da gehen wir auch den sicheren Weg, indem wir das machen würden.
Okay.
Aber andere Teile, zum Beispiel ein Handgriff von einem Arbeitsfahrzeug hatten wir mal gemacht, vorne auf dem Handradwagen. Das war einfach eine Erprobung. Das wird normalerweise auf die Drehbank gestellt, weil wir keine Drechselmaschine haben. Und dann freuen sich die Kollegen aus der Dreherei nicht, wenn überall das Holz rumliegt. Und da war die Frage, ob man das nicht drucken könnte. Okay. Und gezeichnet war es zügig. Und der erste Probedruck war dann auch gemacht. Und damit geht man dann in Testversuche rein.
Und kannst du sagen, wie viele unterschiedliche Teile ihr schon gedruckt habt?
Oh, gerade über die Steckerabdeckung würde ich sagen, dass wir doch bei 30 bis 40 verschiedenen Teilen sind. Wobei die Wenn man die Teile jetzt clustern würde in verschiedene Typen, also Steckerabdeckungen, Handgriffe, Schellen und so weiter, sind wir vielleicht so bei 15 Teilen, würde ich sagen.
Okay, und es geht weiter.
Ja, hoffe ich doch.
Und so die Menge, kannst du sagen, wie viel man so im Schnitt im Monat produziert, oder ist es super abhängig davon, wie der Bedarf gerade ist?
Ja, es ist sehr unterschiedlich. Am Anfang natürlich sehr viel gedruckt, weil das war ja nichts da, bis dann, ich sag mal, der Bedarf gedeckt ist. Und natürlich muss man sich auch klar sein, das sind Kunststoffteile, die können auch mal kaputt gehen. Und die geben ja dann in den, ich sag mal, Umweltkreislauf zurück, tun die recyceln, und dafür muss aber ein neues Teil gemacht werden. Oder es wird auch einfach, ich sag mal, unser Fahrzeugbedarf wächst ja auch immer weiter. Das heißt, immer neue Komponenten, immer neue Drehgestelle, und die bedürfen ja auch neue Abdeckung.
Okay. Und ich denke, wenn man so als Auszubildender jetzt bei euch in der Zentralwerkstatt ist, ist wahrscheinlich sowas auch ganz spannend, mal zu sehen. Erinnerst du dich noch an deine Azubi-Zeit? Da gab es natürlich noch keine 3D-Drucker, aber gibt's da was, wo du sagen willst, ach, das war was total spannend war, was ich vorher gar nicht so erwartet habe, als ich die Ausbildung angefangen habe?
Im Prinzip hat das von Anfang an angefangen. Ich habe mein erstes Ausbildungsjahr, beziehungsweise Ende erstes war das noch bei uns, bin ich in die SZW gekommen. Da ist natürlich alles groß. Fahrzeuge stehen da aufgebockt rum, viele Gleise, Kranbahnen etc. Das ist natürlich imposant. Ja. Und ich hatte aber das Glück, in meiner Ausbildung verschiedenste Fachbereiche kennenzulernen. So war ich im Römerhof gewesen. Damals waren dann noch die elektrischen Anlagen, zumindest hieß es damals noch so. Ich glaube, heute sind die Begrifflichkeiten auch angepasst. Ich war in der Bleistraße gewesen, der Verkaufstechnik. Ich war auch bei Kollegen, welche Lichtumbauten gemacht haben, zum Beispiel in der Zählerwerkstatt, wo man normalerweise ja nicht unbedingt hinkommt. Das war also natürlich sehr spannend.
Ja, okay, also viele Einblicke.
Ja.
Okay, und fasziniert dich das heute noch, diese Größe von dieser Werkstatt? Weil wenn man da so reinkommt, krass, was hier alles so steht. Oder ist es für dich jetzt mittlerweile so normal, dass es einfach Alltag ist?
Ja, ich bin ja schon ein paar Tage da, deswegen ist das im Prinzip, ja, es ist Alltag.
Okay.
Aber es ist immer wieder, wenn man zum Beispiel Besuchergruppen hat und die rundführt, die sind immer wieder erstaunt. Mm. Das irritiert im ersten Moment, weil man selber ja nicht mehr so denkt, aber in gewisser Weise setzt man sich dann auch mal gedanklich zurück und denkt dann, okay, so ging es mir ja auch ein Stückchen weit.
Ja, ja. Weil ja, du warst für mich der Mann mit den 3D-Druckern. Ich habe gedacht, das ist dein Ding. Ich habe jetzt gemerkt, das ist nur so eigentlich, man könnte schon fast sagen, so nebenbei ein Hobby. Denn du hast noch ganz viele andere Projekte und Aufgaben. Du gehörst unter anderem jetzt zu unserem DTC-Projektteam. Das ist ja eins unserer Leuchtturmprojekte, Digital Train Control, ein digitales Zugsicherungssystem. Wir haben hier im Podcast auch schon mit mehreren Kollegen drüber gesprochen, mit der Merve und mit dem Patrick, das kann man gerne nochmal nachhören. Du bist jetzt Teil des Teams. Magst du mal erzählen, was dein Teil in diesem Projekt oder deine Teilaufgabe in diesem Projektteam ist?
Ja, ich bin Teamleiter für die Fahrzeugumrüstung, und es geht im Prinzip darum, fachliche Ansprechpartner für die Kollegen von Siemens zu sein und deren Änderungsvorschläge zu prüfen und, ich sag mal, auf Machbarkeit hin und auch Empfehlungen zu geben, was man denn machen könnte. Alle Fahrzeuge haben gewisse Eigenheiten. Und darüber, dass ich viele Jahre in der korrektiven Instandhaltung war, habe ich dann doch eine gewisse Fahrzeugkenntnis, die sich dann da sehr gut einbringen lässt. Und das ist im Prinzip so die Hauptaufgabe von der ganzen Sache. Viele Dokumente sichten, vor Ort auch mal an dem Fahrzeug gehen, ich sag mal, ein paar Tricks und Kniffe auch verraten.
Ja. Okay, und für dieses digitale Zugsicherungssystem haben wir an der Strecke schon einiges umgebaut, und jetzt baut ihr die Fahrzeuge um, beziehungsweise das erste jetzt. Was muss denn an dem Fahrzeug genau gemacht werden? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn wir ganz vorne im Fahrzeug anfangen, im Führerstand für den Fahrer, kommt ein neues Display rein, das HMI, also Human Machine Interface. Das kommt an die Stelle von unserem EBIS-Terminal. Das tauscht dann Plätze mit dem Diagnose-Terminal, und dieses rutscht nach oben, sodass der Fahrer jetzt einen Blick nach oben gerichtet haben muss. Mhm. Die Quittiertaste für OK müssen dann auch replatziert werden. Und das sind so die Sachen, die der Fahrer im Prinzip sieht und die man mitbekommt. Der Fahrgast selber, wenn er gut aufpasst, bekommt vielleicht mit, dass unter dem Fahrgastsitz Reihe eine Obo2X-Einheit heißt. Das sind zwei Geräteräume, die unserer Sandkiste sehr ähnlich sind. Mhm. Und die sind auch gegenüber von diesem platziert. Und das ist das Einzige, wo der Fahrgast im Prinzip mitbekommt, dass hier vielleicht was passiert ist. Und für die Technik selber haben wir noch unter dem Fahrzeug einen großen Container, die OBCU, also Onboard Control Unit, wo dann die ganzen Bestandteile des Systems verbaut sind. Und dann noch einen kleinen Batteriecontainer nebendran, der eine Pufferbatterie ist für die Ortungsgenauigkeit von dem System, beziehungsweise wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, dass es seinen Standort behält. Und all das muss natürlich auch angeschlossen werden. Ja, Leitungen sind dann durch das Fahrzeug gezogen, aber die sind natürlich in Bauräumen versteckt und man sieht davon nichts.
Okay, das heißt, man sieht nicht viel, aber trotzdem muss alles auf Herz und Nieren getestet werden. Das macht ihr dann jetzt. Sowas macht man nicht auf der Strecke, sondern wir haben in der Werkstatt, in der du arbeitest, in der großen Werkstatt, einen sogenannten Rundkurs. Das heißt, da liegen einmal rundherum Schienen und da kann man das dann nach Lust und Laune testen. Wie viele Runden kommen da so auf euch zu?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also der Rundkurs hat natürlich, der ist 1 Kilometer lang ungefähr und wir müssen auch noch weitere Tests machen, weil wir eben im Rundkurs nicht mit 70 km/h fahren können. Das machen wir vielleicht einmal und dann stehen wir am Parkplatz, aber das will keiner. Die Rundenzahl ist schwer einzuschätzen. Es kann natürlich auch sein, dass mal ein Fehler aufläuft oder eben etwas nicht so funktioniert, wie es soll. Und dann muss man die Runde natürlich wiederholen.
Okay.
Manchmal wird es auch eine Pendelfahrt sein. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall mal so unsere 100 Runden drehen, bis dann alles abgeprüft ist.
Okay.
Weil nicht nur die Siemens-Kollegen wollen ihre Technik prüfen, sondern wir müssen auch gucken, dass das Fahrzeug ja noch genauso bremst, wie es vorher auch gemacht hat.
Ich saß da mal mit drin, da waren allerdings Kinder am Steuer. Das war unser Maustag. Da ist mir irgendwann schlecht geworden, da hinten drin. Kriegt man da einen Drehwurm oder muss ausgelost werden, wer diese Runden fährt oder macht ihr das gerne?
Also die Kollegen von der Qualitätssicherung machen das. Das ist deren Tagewerk. Das CBTC, das DTC-Projekt wird natürlich dann in der Abnahme auch zu deren Tagewerk gehören. Aber gelost wird da nicht viel. Aber ich denke, spätestens dann, wenn das System funktioniert, wird es die ein oder anderen Interessenten geben, die da mal mitfahren möchten. Und dann muss nicht groß gelost werden. Vielleicht wer zuerst darf.
Okay, also ja, andersrum. Die anderen haben einen stabilen Magen, die das täglich
genau
machen. Okay, alles klar. Darfst du denn selbst auch fahren, Fahrzeuge?
Ja, in der SZW darf ich fahren. Also ich habe einen C-Schein und darf alle Fahrzeuge außer die neuen das neue Glasarbeitsfahrzeug in der SZW bewegen.
Okay, das heißt, du dürftest die Bahn dann auch mal.
Ja.
Linken. Ich hatte schon gesagt, es wird nicht nur das Fahrzeug umgerüstet, auch die Strecke. Auf der B-Strecke, da fahren die Linien U4 und U5, haben wir das jetzt in den Osterferien dieses Jahr, haben wir schon ganz fleißig gewerkelt. Das heißt, wenn ihr mit den Tests fertig seid, baut ihr wahrscheinlich erstmal die Fahrzeuge um, die dann auf die B-Strecke gehen, richtig?
Genau, es werden 85 Fahrzeuge umgebaut, die eben für die Inbetriebnahme der B-Strecke benötigt werden.
Okay.
Denn erst wenn alle Fahrzeuge umgebaut werden, bringt es auch was, die Strecke scharf zu schalten, wobei natürlich beides parallel erfolgt. Dann wird das natürlich abgeprüft, ob auch alles funktioniert und dann gehen wir irgendwann in den Betrieb, beziehungsweise in die Testphase und dann in den Betrieb über.
Okay. Und wann werden die restlichen Fahrzeuge dann umgebaut?
Sukzessive. Okay. Also der Fahrzeugumbau erfolgt im Prinzip in einem Rutsch. Das erste Fahrzeug, das braucht jetzt ein bisschen länger, weil das muss ja typgeprüft werden und erstmal alle Funktionen erprüft werden und dann mit jedem Fahrzeug kürzt sich die Zeitschiene ein bisschen weiter ein. Denn die Kollegen wissen ja jetzt auch dann die ganzen Handgriffe, Tricks und Kniffs, vielleicht Einbauräume, die man jetzt aufgemacht hat, aber gar nicht aufgemacht werden müssen. Die kennt man, hat man evaluiert und kann sich jetzt so sparen, das zu machen. Und es läuft einfach besser Hand in Hand.
Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist echt ein Leuchtturmprojekt hier bei der VGF. Ist es für dich was Besonderes, Teil dieses Projektteams zu sein? Oder hast du hier im Laufe der Zeit so viele neue Techniken und Projekte kennengelernt, dass es für dich eigentlich Alltag ist, bei sowas mitzumischen?
Also im Prinzip Alltag ist es Gott sei Dank nicht, weil das würde irgendwie heißen, dass man immer so dasselbe macht. Zumindest definiere ich das so. Und ich hatte Glück, in die korrektiven Maßnahmen zu kommen, direkt nach meiner Ausbildung. Und da ist im Prinzip jeden Tag irgendwas Neues. Klar, es wiederholen sich mal auch Vorgänge, das ist aber, glaube ich, überall so. Aber es ist stetig wechselnde Tätigkeit. Und so ist das auch mit dem DTC-Projekt. Es gibt immer andere Runden, andere Probleme, auf die man stößt. Auch vielleicht auch mal an manchen Tagen nur andere Dokumente, die man sich anguckt. Das ist vielleicht nicht unbedingt die spannendste Arbeit, aber auch solche Sachen müssen gemacht werden.
Ja, okay.
Und wenn jeder Tag ein Highlight ist, dann sind Highlights irgendwann Normalität und auch nichts Besonderes mehr.
Das ist wohl wahr. Du, ich habe am Anfang versprochen, dass nicht wir, sondern du uns noch den Begriff zerstörungsfreie Prüfung erklärst. Was versteht man darunter und was macht der Begriff zerstörungsfrei da drin?
Ja, also vorrangig angefangen hat das bei mir mit der Ausbildung zum Ultraschallprüfer. Und zwar prüfen wir unsere Radsatzwellen turnusmäßig. Warum zerstörungsfrei? Ja, weil sie ansonsten nicht mehr benutzbar wären.
Okay, wenn man sonst reingucken würde, müsste man es irgendwie.
Genau, wenn man es jetzt zersägen würde, ja, um zu sehen, ob da wirklich was drin ist, dann wäre das schlecht, weil dann müssten wir es neu fügen und dann hat es einfach nicht mehr die Stabilität. Aber wir haben die Möglichkeit, mit Ultraschall reinzugucken. Das muss man sich klassischerweise vorstellen, indem ein Signal reingesendet wird, das reflektiert an einem Fehler und läuft wieder zurück. Das sieht dann so aus wie ein EKG oder ein Bild von einem EKG, nur dass wir eben keinen Ausschlag sehen wollen, sondern eine gerade Linie. Weil ein Ausschlag heißt immer, da war irgendwas.
Okay.
Und irgendwas ist dann potenziell eine Fehlstelle. Und Fehlstellen sind Risse und Risse sind nicht so gut. Und das Ganze geht aber noch weiter. Wir können auch mit Magnetpulver gucken. Ist im Prinzip leitet man ein magnetisches Feld in den Stahl ein, in den Werkstoff. Und wir besprühen das dann mit einer Suspension. Das kann man sich vorstellen wie eine Flüssigkeit, wo metallische Partikel dran sind. Und diese metallischen Partikel sind zusätzlich noch mit UV-reagierenden Einheiten beschlagen. So, dass wir, wenn wir mit UV-Licht draufleuchten, diese eben hell sehen können. Und so haben wir einen guten Kontrast. Und anhand von der Eigenschaften von so einem Magnetfeld können wir Risse detektieren. Das ist auch sehr spannend. Und es sieht auch noch ganz cool aus.
Okay. Und machst du das auch selbst oder machen das Kollegen und du koordinierst es?
Ich mache das auch selber. Also im Prinzip, ich schreibe zum Beispiel Arbeitsanweisungen nach Bedarf. Es gibt also verschiedene Anwendungsfälle. Zum einen Vorgaben aus Normung oder auch in den Instandhaltungshandbüchern. Sofern wir da noch nichts haben, prüfe ich das Ganze ab und schreibe dann Arbeitsanweisungen. Und damit man aber nicht so die Fähigkeit verliert, auch zu sehen, was denn eigentlich ein wirkliches Fehlerbild ist, muss man das auch selber prüfen. Das ist auch in der Norm so geregelt für die Zerstörungsfreiwerkstoffprüfung. Und das wird dann bei uns auch so gelebt.
Okay. Und das heißt aber, ihr macht es nicht nur, wenn man sagt, ah, das ist ein komisches Geräusch, da könnte was sein, sondern ihr habt da auch einen festen Turnus für jedes Fahrzeug und guckt dann regelmäßig nach.
Genau, also zum Beispiel bei den Radsatzwellen, wenn wir die Altfahrzeuge nehmen, wie die P-Wagen zum Beispiel, machen wir das jährlich. Und bei den neuen Fahrzeugen ist das ein fristgebundenes Thema. Und dann ist dann herstellerseitig definiert, in welchem Turnus das geprüft werden muss. Zum Beispiel immer zu F8 bei den U5-Fahrzeugen. Und wenn wir jetzt Drehgestelle machen, läuft das im Prinzip ähnlich, dass das ein Fristenturnus ist. Wir haben aber auch Sachen wie zum Beispiel Lektagen im Dachbereich. Und da würden wir dann eine Rot-Weiß-Prüfung machen.
Was heißt Rot-Weiß-Prüfung?
Beim R-Wagen zum Beispiel ist das Dach aus Edelstahl und Edelstahl ist nicht magnetisch. Mhm. Das heißt, wir können keine Magnetpulverprüfung machen. Da machen wir eine Rot-Weiß-Prüfung. Da wird eine rote Flüssigkeit auf das Segment aufgetragen und die ist sehr flüssig. Und diese zieht sich dann in Fehlstellen rein, wird abgewaschen und im Prinzip kann man sich das bildlich vorstellen, dann wird ein ganz feines Pulver aufgesprüht und das Ganze läuft dann im Kabillarprinzip und die Kabillaren zwischen Kugeln sind wesentlich enger. Also wenn man sich vorstellt, wie kriegt man was ganz dicht zusammengeschoben, dann kriegt man eine Kugel oder zwei Kugeln viel dichter zusammengezogen wie zwei große Flächen. Mhm. Das heißt, die Flüssigkeit kabilliert gerne und zieht sich dann in diese Kugeln rein, in diese Öffnung und wird quasi nach oben aus dem Fehler gezogen und dann kann ich es wieder sehen und dann weiß ich, wo meine Fehlstelle ist.
Okay, krass. Du hast mal als Azubi angefangen bei der VGF und ich höre raus, du hast dir sehr, sehr viel Wissen angeeignet und damit geht auch viel Verantwortung einher mit dem Job, den du machst. Wie hast du dir das angeeignet? Hast du Fortbildungen gemacht oder wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist, dass du all sowas rot-weiß prüfen kannst und mit Ultraschall und mit Magnetpulver?
Ein bisschen Glück war dabei.
Okay.
Im Prinzip angefangen mit Ultraschall, das war historisch bedingt, die Elektroniker hatten das gemacht. Und wenn wir mit Ultraschall etwas detektieren, wird das in aller Regel mit Magnetpulver gegengeprüft. Einfach nur, um sicherzustellen, dass da wirklich was ist. Der Aufwand dahinter ist ein bisschen größer. Die Lager müssen runtergezogen werden, sodass die Presssitze an den Radsatzwellen freiliegen. Und dann wird Magnetpulver geprüft. Und dann wollte ich das auch gerne machen. Und dann kam das Glück dazu, dass ein Kollege sich zur Fortbildung als Meister angemeldet hatte und dann seinen Kurs in VT-Prüfen, das ist Sichtprüfen, nicht realisieren konnte. Und dann bin ich dafür eingesprungen. Und dann hatte mir zu guter Letzt nur noch der Farbeindringprüfer gefehlt und dann habe ich den auch nachziehen dürfen. Und dann hatte ich alle Verfahren, die bei uns angewendet wurden und wollte dann aber auch etwas damit anfangen. Also nicht nur glücklich darüber sein, dass man den DAF-Schein hat, wenn man so sagen möchte, sondern auch das real umsetzen. Und da hat die Doku geholfen von den Fahrzeugen und auch die Notwendigkeit, so dass das langsam ins Rollen gekommen ist und immer mehr geworden ist über die Zeit. Und jetzt durfte ich zu guter Letzt noch mal einen Ultraschallprüfer 2 machen. Das ist dieser erweiterte Kurs. Dann darf man noch ein bisschen mehr Sachen machen und auch Anweisungen schreiben. Und habe jetzt im bildgebenden Verfahren Fast Array auch noch nachgezogen. Und da arbeiten wir jetzt gerade eine neue Prüfanweisung für unsere Radsatzwellen U5 aus, dass wir die jetzt mit dem neuen Verfahren prüfen können.
Okay, das heißt, du hast dich stetig fortgebildet?
Ja.
Okay.
Ja.
Und ihr habt ja jetzt auch Azubis in der Werkstatt. Hast du viel Kontakt zu denen? Gibst du denen Tipps, wie man gut vorankommt?
Also vormals hatte ich noch ein Büro gehabt bei der Meisterei. Das ist ja in Werkstattnähe. Jetzt über die neue Rolle des DTC bin ich im Prinzip zum technischen Büro gezogen, wenn man das jetzt räumlich betrachten möchte. Und bin nicht mehr ganz so häufig in der Werkstatt. Aber natürlich, wenn die Anfrage kommt, dass dort irgendwelche Azubis sich die zerstörungsfreie Prüfung angucken möchten oder etwas am 3D-Drucker machen möchten, stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Okay. Und erklärst im Detail, was du da machst.
Genau.
Sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel gehört von dem, was du dir an Wissen drauf geschafft hast, was du alles so machst. Wir wollen noch ein bisschen was Privates über dich erfahren. Dafür kommt jetzt unsere Schnellfragerunde. Das heißt, du bekommst von mir zwei Begriffe jeweils und dann, ohne lange nachzudenken, sagst du mir, der eine oder andere, der liegt mir näher. Okay?
Okay.
Bereit? Es geht los. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Stadt oder Land?
Land.
Tätowierung oder Piercing?
Tätowierung.
Wird man vielleicht, wenn man das Foto sich mal anguckt, drauf kommen, wo die Frage herrührt. Comedy Club oder Live-Musik?
Live-Musik.
Rock oder Pop?
Rock.
Okay, da haben wir schon mal eine grobe Vorstellung von dem, was du vielleicht so außerhalb deines Jobs machst. Magst du uns mal erzählen, was du in deiner Freizeit gern treibst?
Im Prinzip nichts Besonderes, würde ich immer sagen. Ich bin daheim das Haus am Renovieren. Da ist also viel Arbeit. Ob man das jetzt als Hobby bezeichnet, weiß ich nicht. Aber man wächst natürlich mit den Herausforderungen. Und ansonsten treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe mal auf Konzerte oder ein Festival. Gerne auch ein bisschen härter wie Rock.
Okay.
Und ja, das ist so im Prinzip das, was ich mache. 3D-Drucken tue ich auch daheim.
Okay, klingt nach einem guten Ausgleich. Sag mal, wir sind jetzt schon wieder hier am Ende. Damit sich aber unser Kreis schließt, eine Frage. Du hast gerade schon gesagt, du druckst zu Hause und du hast dein Haus umgebaut. Stammen denn Teile des Werkzeugs, das du für deinen Hausbau oder Hausumbau benötigst, auch aus dem 3D-Drucker?
Werkzeuge nicht, aber Abdeckungen, zum Beispiel für Lampeneinfassungen, die sind auch mal gedruckt.
Ja. Okay, das heißt, du machst das auch zu Hause.
Ja.
Okay, cool. Vajan, vielen Dank, dass du da warst, dass du so viel erzählt hast, dass ich jetzt gelernt habe, du machst bei uns nicht nur die 3D-Drucke, sondern sehr, sehr viel mehr. Sehr interessant. Ich danke dir sehr.
Ja, danke auch. Gerne.